NZZ Live.
Wenn ich Zeitung lese momentan, dann vergeht mir meist das Lachen. Und wenn ich dann doch mal lachen muss, dann ist es meistens ein eher bitteres, zynisches Lachen. Dabei kann Humor eine wahnsinnige Kraft entfalten. Ich hoffe, Sie alle haben schon Situationen erlebt, die sich aussichtslos angefühlt haben und die plötzlich kippten, weil jemand anfing, aus vollem Herzen zu lachen. Wir haben mit unserem Humor also eine Art Geheimrezept, mit dem wir auch schweren Situationen etwas Leichtes abbringen können, mit dem wir Scham abbauen können, plötzlich über Sachen sprechen können, über die wir dachten, niemals sprechen zu können. Und wir können mit Humor auch lachen, obwohl uns eigentlich zum Weinen zumute ist. Ich freue mich wirklich sehr, heute Abend mit Nega Amiri zu sprechen, denn sie ist eine Expertin darin, wie man auch in schweren Zeiten den Humor behält. Nega Amiri ist Stand-up-Comedian, Podcasterin und Autorin. Sie wurde 2023 als beste Nachwuchskünstlerin mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. Und sie ist eine Art komödiantisches Sprachrohr der iranischen Diaspora in Deutschland, denn sie bringt ihre deutsch-iranische Geschichte mit sehr viel Humor auf die Bühne. Und das ist eine Geschichte, die eben auch schmerzhafte Seiten hat. Deswegen wollen wir heute Abend darüber sprechen, wie man das eigentlich macht, den Schmerz in ein Lachen zu verwandeln. Mein Name ist Leonie Wagner, ich bin Journalistin bei der Neuen Zürcher Zeitung und ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Und wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, habe ich vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt eine ziemlich akute Sehnsucht nach mehr Humor in der Welt. Deswegen haben wir beschlossen, den Abend auch mit etwas Comedy zu starten. Ganz am Anfang wird Ihnen und uns, Nega Amiri, eine knappe halbe Stunde Comedy präsentieren und danach werden wir beiden hier vorne über ihr Leben und ihre Arbeit sprechen. Und ganz am Ende bleibt auch noch Zeit für Ihre Fragen. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz, ganz, ganz herzlich Nega Amiri.
Hallo, danke liebe Leonie, vielen, vielen Dank.
Klassisch.
Einen wunderschönen guten Abend, Zürich, wie geht's euch? Wie ist die Stimmung heute bei dem wunderschönen Wetter? Jetzt habe ich ein Woo erwartet. Ich brauche hier für Comedy, brauche ich erstmal eure Liebe, eure Stimmung. Wie ist die Stimmung? Ja, genau, das ist die Energy, die wir brauchen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ist mir eine Riesenehre, hier zu sein. Richtig schön. Ich will immer gerne das Publikum so ein bisschen sehen. Ich erzähle mal heute so ein bisschen von mir. Ich bin Nega Amiri. Wer hat schon mal Comedy von mir gesehen? Wer sieht mich zum ersten Mal auf der Bühne, damit ich es einschätzen kann? Ihr meldet euch in der Schweiz. Krass, cool. Nee, es ist sehr höflich, finde ich gut. In Deutschland klatschen wir immer richtig schön. Wer hat mich schon mal gesehen? Wer sieht mich heute zum ersten Mal? Sie melden sich immer noch, sehr gut. Ja, ziemlich durchwachsen, sehr cool. Ja, ich bin Nega Amiri für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Stand-Up-Comedian und komme aus dem Iran. Ich bin 2005 aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Ich lebe im wunderschönen Deutschland und mein Vater hatte einen German Dream. Der wollte den German Dream, der wollte Mercedes, Familien, ein Reihenhaus, emotionale Vereinsamung, einfach das volle Programm. Und er hat gesagt, ja, wie fliehen nach Deutschland? Und ich weiß noch ganz genau, wie es war, als ich nach Deutschland geflohen bin. Es war ein Kulturschock für mich, weil meine Mutter kam vor allem auch für die Freiheit dahin, dass ich als Frau selbst entscheiden kann, was ich tragen möchte, wie ich leben möchte. Und dafür hat sie wirklich alles, ihr behütetes Leben im Iran aufgegeben und meinte, meine Tochter soll frei aufwachsen. Ich bin ihr auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich erinnere mich aber, die Freiheit ist aber etwas, woran man sich ja erstmal gewöhnen muss. Weil wir kamen in Deutschland an. Ich weiß noch, im Flieger, wie Iran. Haben wir Iranerinnen hier? Jemand aus dem Iran? Ach schön, eine wunderschöne. Sie sehen die deutscheste Iranerin, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wow, sind Sie halb Iranerin? Oder? Ach, halb, schön. Sprich. Balik ist, ich habe noch nie eine Schweizerin so gut Persisch sprechen. Das ist ja Wahnsinn. Schön. Ach stimmt, die ist ja halb. Also ist die Mama Iranerin oder?
Die Mutter ist Deutsche,
der Vater. Das ist ja sogar sehr selten, wenn der Vater Perser ist, dass man trotzdem so fließend. Aufgewachsen im Iran. Oh, das ist ja. Wollen Sie auf die Bühne? Das finde ich gerade ein bisschen interessanter als meine Geschichte. Na, meine Mutter hat wirklich alles aufgegeben und ich kam, ich weiß noch, im Flieger war sie übermotiviert. Die so, Schatz, ich war ihr Versuchskaninchen, hat mir erstmal einen kurzen Rock angezogen, einen Crop-Top. Ich habe den kurzen Rock bis heute angelassen aus Angst und hat gesagt, Schatz, raus aus dem Flieger, wir sind feral. Ich, kleines Mädchen mit Schnurrbart. Ein Fuß rausgesetzt aus dem Flieger, komme raus. Mein erster Schritt in die Freiheit, minus 900 Grad. Es war so kalt. Und ich war so, Mama, können wir bitte wieder nach Hause gehen? Ich bin ja mehr angezogen als vorher. Ich habe mir einen Parker angezogen, einen Schal, ich war mehr angezogen als vorher. Und sie so, Schatz, ist doch perfekt, können wir ohne Kopftuch durch den Schnee laufen, ist doch schön. Nein, aber warum ich einen Kulturschock hatte? Kalt und ich habe die Freiheit zum ersten Mal richtig kennengelernt. Im Iran sind wir leider dazu gezwungen, Kopftücher zu tragen. Und es geht mir, wenn ich es sage, nicht um den Kopftuch an sich. Jede Frau sollte einfach meiner Meinung nach selbst entscheiden können, ob sie einen tragen möchte oder nicht, was ich an dieser Stelle mal sagen möchte. Und ich kam trotzdem nach Deutschland und dachte, ja, jetzt sind wir frei. Und diese Freiheit war aber echt, echt viel. Weil plötzlich sehe ich, statt Kopftücher, Frauen mit Pimmelkostümen Junggesellenabschiede feiern. Eine Klatsch, tragen Sie es auch gerne, schön.
Das war sehr motivierender Klatscher.
Und ich hatte Fragen bei den Kostümen. Ich so, Mama, was ist das? Und meine iranische Mama war komplett überfordert. Sie wusste nicht, was sie sagen soll. Und sie meinte so, Schatz, weißt du, das ist die Verschleierung der Deutschen. Das ist ein religiöses Zeichen. Na, wo ich auch einen Schock bekommen habe, ich kam damals auf die Hauptschule und ich habe kein Wort die Sprache verstanden, wirklich kein Wort die Sprache verstanden. Ich kam da an, was ja aber auch selbstverständlich ist, woher sollte ich ja auch Türkisch können, das kann man jetzt in der ersten Minute auch nicht von mir direkt erwarten, stand da auch mit meinem Schnurrbart und habe mich hingestellt. Mein Moment der Emanzipation, auch mit kurzem Rock, bin ich ein, ich stelle mich jetzt in Deutschland vor und war nichts ahnend quasi in der Klasse. Und stell mich vor und sag, hallo, ich heiße Negar. Ja, ich trage den wunderschönen iranischen Mädchennamen Negar. Und die Klassenlehrerin nur so, das hat sie nicht gesagt. Ich wusste nicht, dass mein Name einer der schlimmsten Worte aller Zeiten ist. Stellt euch mal vor, ihr flieht in einem Land und heißt so wie ich. Dann würde ich lieber Kevin heißen, also wirklich. Nee, ich wusste nicht, warum die alle lachen und ich so, ich bin aber sehr beliebt in Deutschland, die mögen mich hier, das ist ja richtig toll. Und dann kam eine iranisch sprechendes Mädel zu mir und wollte mich aufklären, als die alle auf dem Schulhof so ganz schlimme rassistische Songs gesungen haben und ich so mitgetanzt habe. Hat sie gesagt, du, Nigger, also so wird mein Name ausgesprochen, dein Name ist einer der schlimmsten Worte aller Zeiten. Viel Spaß in Deutschland, ich bin weg. Oh mein Gott. Und dann bin ich zu meinem iranischen Papa und wollte Schutz suchen. Und iranische Väter, ihr Papa ist ja auch Iraner, meiner war immer so sehr, alles ist entspannt, locker. Und ich bin dann so zu ihm hin und wollte Schutz suchen. Und wisst ihr, was er sagt? Nego, was ist dein Problem? Ich so, mein Name ist einer der schlimmsten Worte aller Zeiten. Ich kann so nicht mehr heißen, ich brauche einen neuen Namen. Wir müssen meinen Pass ändern, bitte, Papa. Und er so, Nego, dein Name wird geschrieben mit Oho am Ende. Oho, ist genauso wie wenn du Adolf heißen würdest, du dich zu Hause beschwerst und der Vater so, ah ja, mit PH wird das geschrieben, was ist denn dein Problem? Und das Schlimmste ist, ich hatte eine beste Freundin, sie hieß Nazi und ist auch Iranerin wie ich, kennen Sie den Namen Nazi? Mit Z geschrieben. Wenn Nazi und ich zusammen unterwegs waren, Zürich, könnt ihr euch denken, was los war? Wir haben uns nicht mal getraut, einen Kaffee bei Starbucks zu bestellen. Aber wird ja am Ende mit Aha geschrieben, ist doch kein Problem. Nein, mit der Integration hat's geklappt. Mit der Integration. Ich habe auch gerne wirklich viel gefeiert, ich habe viel Spaß gehabt in Deutschland, weil ich wollte ja das Leben, die Freiheit, was verboten war in meiner Heimat, wollte ich ausleben und ich wollte gucken, was hier so los ist. Und ich muss sagen, ich bin jetzt über 30. Wer ist hier alles über 30? Einmal klatschen bitte. Schön, hier fühle ich mich zu Hause. Ja, wirklich toll. Na, weil seitdem ich 30 bin, ich bin so langweilig geworden. Ich mache abends, samstags Atemübungen. Nein, aber ich hab eine iranische Freundin, sie will jedes Wochenende mit mir feiern gehen, meine Freundin Nasi. Nein, sie will jedes Wochenende mit mir feiern gehen. Und es gibt halt so ein Problem. Sie ist halt 38 Jahre alt und noch Single. Und in Deutschland oder in der Schweiz sagt man, ist aber eine starke, emanzipierte Frau, unabhängig, selbstständig, Single. Wundervoll. Why not? Im Iran gibt es aber einen Begriff für iranische Frauen, die mit 38 noch Single sind. Das heißt Horshi, der unbedeutet übersetzt die Verschimmelte. Kannten Sie das Wort? Shoharam Irani, warum sprecht ihr alle Iranisch? Ist das? Und Sie haben durch Ihren Mann Persisch gelernt? Wow, Sie können alle besser Persisch als ich. Das ist ja, also ich finde das echt interessant. Und Sie sprechen gar nicht mehr. Die Frau hat es jetzt übernommen, kann Schweizerisch und ist doch wundervoll. Ein Riesenapplaus für die Dame hier. Also ist ja Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Ja, Integration geht auch so. Spaß. Nein. Ach, ich gehe nicht mehr gerne feiern. Es gibt, habe ich euch ja erzählt, verschimmelt? Torschide. Und meine verschimmelte Freundin ruft mich jedes Wochenende an. Na, ich finde es auch gemein. Warum sagt man denn überhaupt zu Frauen, wenn sie noch mit 38 Single sind, dass die biologische Uhr tickt? Das macht man ja auch bei Männern nicht. Man geht ja auch nicht zu Männern und sagt, ja, wann ist es denn bei dir so weit? Die Hoden, die laufen bald ab. Nein. Na, ich finde es gemein, aber sie ruft mich jedes Wochenende an und sagt, bitte lass uns feiern gehen, bitte. Ich bin verschimmelt, bitte komm. Und es macht aber keinen Spaß mehr, weil, ich weiß nicht, nach Corona, ich weiß nicht, was passiert ist, die Männer sind so jung. Ist es in der Schweiz auch so ähnlich? Im Nachklapp, so, nee, ich gehe noch mit 50 feiern, das ist doch wundervoll. Ja, also ich weiß nicht, in Deutschland kann man nicht feiern gehen, weil ich will für meine Freundin einen Mann suchen und ich sehe nur so, hallo, ich bin's der Caillou, kennt ihr diesen Zeichentrickfilm? Die sind 12 mit Schnuller, was soll ich mit dem anfangen? Und am schlimmsten ist es, wenn diese jungen Männer noch auf mich stehen, so kleine Milfhunter. Einmal stand einer so mit seinen 7 Jungs um mich herum. Ich so, geht mal weg, ihr kleinen Zwerge. Ich will nicht aus eurem Tellerchen essen. Und wisst ihr, was der sagt? Der guckt mich an. Und ab dem Moment wollte ich mich wegbeamen. Ich wollte wieder nach Iran, weil wisst ihr, was er gesagt hat? Der guckt mich an und sagt original, Entschuldigung, darf ich Sie auf ein Getränk einladen? Ja, könnt ihr ruhig klatschen für den kleinen Caillou. Ich habe gesagt, nein, kleiner Kajun, behalt dein Taschengeld für dich. Weißt du, der ist so 18 Wochen lang Zeitung ausgetragen, damit er mich auf einen Drink einladen kann. Ich so, nimm direkt meine Brust, ich habe Milcheinschuss. Das Leben in Deutschland. Nein, aber es macht wirklich, ich finde auch die kulturellen Unterschiede, ich finde, Vielfalt ist was Wunderschönes. Wir haben hier so viele vielfältige Menschen. Wir haben hier Menschen aus dem Iran, wir haben Menschen aus der Türkei, wir haben Leute aus Bern und wir verstehen uns trotzdem alle gut untereinander. Und Vielfalt ist wunderschön und Vielfalt kann man schätzen wissen. Und über die Unterschiede im Alltag kann man doch auch mal lachen. Nein, weil ihr müsst euch vorstellen, ich als Iranerin in Deutschland, meine Festplatte müsste einmal komplett gelöscht und neu installiert werden, weil die Kultur ist komplett anders. Aber ich habe irgendwann gelernt, damit humorvoll umzugehen. Es fängt schon an bei den Liedern. Wir Iraner, wir leiden sehr bei den Songs. Also selbst wenn die Melodie sehr, sehr fröhlich klingt, geht's immer um Ritzen und etwas. Wirklich, wir leiden sehr gerne für die Liebe und wir leiden. Und meine Mutter hat wirklich einen Song in meiner Kindheit rauf und runter gehört. Das hieß Mein Kaviram und bedeutet übersetzt, ich bin eine Wüste. Ich bin eine ausgetrocknete Wüste. Ich wäre gerne tot und würde gerne wieder aufwachen und dich heiraten. So waren die Songs. So hat meine Mutter Liebe verstanden. Und ich in Deutschland mit 17 hatte das erste Mal Liebeskummer. Ich wollte auch leiden. Und das Höchste, was bei den Deutschen rauskam, war so, für dich lasse ich das Licht an. Kennt ihr diesen Song von Revolverheld? Erst dachte ich so, bitte was für ein Licht? Und dann habe ich verstanden, wie genial dieser Song die deutsche Liebe auf den Punkt bringt. Weil für den Deutschen ist es Liebe, wenn er den Strom anlässt, obwohl es Geld kostet. Ich hab's verstanden.
Für dich lasse ich das Licht an.
Wie bitte? Marmorsteine, ja, auch sehr romantisch, ja, schön. Marmorsteine. Nein, oder ein anderer Unterschied ist zum Beispiel, wir Perser, wir geben sehr gerne, also wir laden sehr gerne Menschen zum Essen ein oder generell, wenn, also es gibt einen Begriff, das heißt Torof, kennen Sie ja wahrscheinlich, oder? Torof ist wirklich, das ist mein Endgegner, weil ich bin auch echt zu eingedeutscht manchmal. Die Iraner, also Torof, um es zu erklären, ist die überhöfliche Art, Menschen einladen zu wollen. Ja, wenn meine Mutter, meine iranische Mutter essen war mit anderen IranerInnen, war das für mich immer der Horror. Weil da saß einer und die Rechnung kam und ich so, oh Gott, bitte beame mich einfach weg. Das ist anstrengend. Na, weil sobald die Rechnung kam, fängt der Krieg an. Meine Mutter, pack deine Hände weg, ich zahle. Gegenüber empfängt das Signal und sagt, nein, Schande über meine Kopf, wenn du zahlst, Hände weg, ich zahle. Meine Mutter, ich bin eine Wüste, wenn du das zahlst. Hände weg, ich zahle. Und das Ganze geht einfach 2 Stunden weiter, bis der arme Kellner da steht und sagt, bitte hören Sie auf, ich zahle. Danke. Und irgendwann, nach einigen Minuten, die vergehen, lässt sich einer einladen und das ist der Verlierer. Nein, der hat nichts gewonnen. Die Deutschen würden sagen, das ist doch Jackpot. Nein. Der rausgeht, ist der Verlierer, weil sobald der rausgegangen ist, war meine Mutter, hast du gesehen, hat der gefressen wie eine Schwein, nicht mal einen Cent bezahlt. Nein, ich hab auch diese Kultur, das ist halt noch in mir, dieses großzügige Torof, wenn Leute mich irgendwie, wenn jemand mir sagt, dein Oberteil ist schön, sage ich, bitte kannst du, aber ich verschenke gerne Sachen, das ist noch in mir drin. Und ihr müsst euch vorstellen, als ich angefangen habe, deutsche Männer, und ich habe viele deutsche Männer, also was heißt viele, ich habe deutsche Männer gedatet, und ich war pleite. Und ich sage euch auch ganz genau, warum. Wenn ich meine Landsmänner gedatet habe, früher, als ich noch Single war, war es immer easy. Die Rechnung kam beim ersten Date und ich habe so getan, als würde ich gerne zahlen wollen, obwohl ich nicht zahlen wollte. Und habe gesagt, hey du, darf ich was zu der Rechnung beitragen? Und der Iraner war so, nein, eine Frau zahlt nicht in meine Gegenwart, Hände weg. Ich war mit deutschen Männern essen. Konto leer. Na, weil sobald ich dann gesagt habe, hey du, Kevin, darf ich was zu der Rechnung beitragen? War der Deutsche so, ach du, da sage ich jetzt nicht nein. Kein Geld mehr. Ich hab jetzt auch endlich einen deutschen Freund. Ich habe es endlich geschafft. Yes. Und ich hatte, ja, nicht wegen deutscher Pass oder so, ich wollte wirklich unbedingt, also wenn du mich gefragt hättest, so, was ist dein Typ, Mann? War es mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass er deutsch ist. Nein, wisst ihr warum? Das suggeriert mir irgendwie Sicherheit so. Ich wollte so einen richtig schönen deutschen Mann, so mit Deuter-Rucksäcke. Kennt ihr diese Deuter-Rucksäcke? Die vorne so 2 Verschlüsse haben? Wow! Dann weißt du, deine Steuererklärungen sind gemacht. Nein, oder wisst ihr, was ich so schön deutsch finde? So, wenn deutsche Männer abends einfach ganz selbstbewusst, macht man in der Schweiz, glaube ich, genauso, so eine Taschenlampe abends beim Joggen tragen. Sexy! Nein, das suggeriert mir Sicherheit als Flüchtlingskind. Ich so, ja, ich will einen deutschen Mann haben. Und ich hab meinen deutschen Freund gesehen, damals auf dem Liegefahrrad. Ich war sofort verliebt. Er kam aus der Liege und nach 5 Treffen hat er das Deutscheste aller Zeiten gemacht. Ich war darauf nicht vorbereitet. Er hat das Deutscheste aller Zeiten gemacht. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, du Neger, wir haben uns jetzt 5-mal getroffen und hey, jetzt ist der optimale Zeitpunkt für ein Feedback-Gespräch. Nie habe ich mir die Abschiebung so sehr gewünscht wieder. Nein, wir sind glücklich zusammen. Ich bin wirklich glücklich, mit ihm zusammengezogen zu sein. Das ist auch wirklich alles ganz, ganz toll. Und was ich ganz besonders finde, ist, gerade in der heutigen Zeit, dass so viel gemeckert wird, wir Ausländer sind gefühlt an allem schuld. Es gibt halt, ne, sehr viele Ängste, Meinungen. Und ich muss sagen, wie ich euch schon erzählt habe, ich versuche Unterschiede mit Humor zu nehmen. Ich versuche Dinge, die nicht unbedingt lustig sind, mit Humor zu nehmen. Allein bis ich den deutschen Pass damals bekommen habe, das kann ich ja unter uns erzählen, es hat so lange gedauert. Na wirklich, ich habe jeden Tag angerufen beim Regierungspräsidium Darmstadt. Die Frau kannte mich in- und auswendig. Ich kam mir vor wie Menderes von DSDS. Immer wieder abgelehnt, aber ich habe den Hörer trotzdem in die Hand genommen und habe sie angerufen. Und sie hat was ganz Lustiges gemacht. Ich war halt irgendwann mal auch genervt, weil ich habe studiert in Deutschland. Ich konnte ganz gut Deutsch. Und wollte ich unbedingt den deutschen Pass? Ich habe gesagt, warum kriege ich denn diesen Pass nicht? Warum dauert das denn so lange? Sie meinte, ja, die Bearbeitung dauert halt, weil wir sind halt aktuell unterbesetzt. Und ich so, oh Mann, wissen Sie was? Wie kann denn so eine wichtige Institution wie Regierungspräsidium Darmstadt unterbesetzt sein? Ja, es muss doch irgendwie klappen. Und dann hat die Frau etwas gesagt. Ich hätte auch sauer sein können, aber ich fand es extrem lustig, weil das war das Beste, was sie sagen könnte. Die so, Frau Amiri, wenn Sie doch genervt sind, gehen Sie doch einfach wählen. Ach nein, können Sie ja nicht, weil Sie haben ja keinen deutschen Pass. Nein, ich habe es mit Humor genommen, weil am Ende des Tages war das lustig. Und irgendwann habe ich den deutschen Pass auch, Gott sei Dank, bekommen. Was mich in Deutschland oft nervt ist, ich finde, wenn Frauen erfolgreich, wie viele Frauen haben wir denn heute hier? Einmal klatschen bitte. Klatschen. Wie viele Männer sind heute da?
Yes.
Oh, Frauen in Überzahl, oder? Ja, cool. Also nein, auch die Männer sind natürlich hier herzlich willkommen. Nein, was mich nervt, wenn Frauen erfolgreich sind, und ich finde, jede Frau ist erfolgreich. Wenn ich es sage, jede Frau hier darf applaudieren, denn wir sind alle erfolgreich allein, weil wir Frauen sind. Ja, das aber. Was mich oft nervt, ist, dass wenn Frauen erfolgreich sind, dass das immer heißt, ach, in Deutschland oft so, ja, sie ist doch nur erfolgreich, weil sie sieht nur gut aus oder hat sich hochgeschlafen. Wo ich mich frage, wie geht das mit dem Hochschlafen in Deutschland bei der ganzen Bürokratie? Ich stell euch mal vor, eine Frau, du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch mit einem sehr erfolgreichen Mann. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Medizin, gut. Erfolgreicher Mann. Und da kommt eine Frau zum Bewerbungsgespräch. Und da würde ja nicht nur, also wenn er dann, wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Adolf.
Der war gut. Hey, sehr schlagfertig.
Adolf. Wir haben ein Bewerbungsgespräch bei Adolf, ja? Und dann sitzt er da, genauso wie er jetzt ist, und sagt, ja, was sind denn Ihre Qualifikationen? Und dann ist die Frau nur so, und der Adolf so, nee, also es ist ja ein wirklich wichtiges Unternehmen, es geht hier um Medizin, wir brauchen Qualifikation, was sind Ihre wahre Qualifikation? Und die Frau ist nur so, und er so, Sie haben den Job. Und ich habe den ultimativen Beweis, warum Hochschlafen in Deutschland nicht funktioniert. Wer war jahrelang die erfolgreichste Frau auf dieser Welt? Angela Merkel. Wie soll sich Angela Merkel hochgeschlafen haben? Wie? Ich bin sehr froh, in Deutschland auf dieser Bühne zu stehen. Ich bin wirklich dankbar, hier zu stehen. Und meine Mutter hat immer ganz viele Fragen gestellt bekommen. Warum seid ihr denn in Deutschland? Was ist denn der Grund? Seid ihr Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Und irgendwann hat sie genervt, weil sie immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommen hat. Und meine Mutter hat für sich die optimale Antwort gefunden. Sie hat dann immer, wenn die Frage kam, gesagt, wissen Sie, wie fanden denn das uns Kopftücher nicht so gut stehen? Wie war denn Fashion-Flüchtlinge? Und das ist, was ich oft und gerne sage. Es ist wichtig, dass man versteht, dass die Menschen eine Geschichte mitnehmen. Und ich habe damals nicht verstanden, warum meine Mutter hier war. Es geht ja, wie gesagt, auch nicht um den Kopftuch an sich, sondern darum, dass die Frau selbst entscheiden kann, was sie tragen möchte, wie sie leben möchte. Und gerade auf solchen wundervollen Bühnen wie hier, sage ich immer, diese Freiheit, die wir haben, ist nicht selbstverständlich. Die Demokratie, die wir haben, ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es ist wertvoll, dafür zu kämpfen. Und Dankeschön, dass ihr mir heute bei meiner Comedy zugehört habt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
Können wir auch einen Applaus für Leonie haben? Sie ist so wundervoll vorbereitet. Angenehme Vorgespräche.
Danke, dass du uns so schön eingeheizt hast, liebe Nigger. Jetzt gibt's gar keine Pause, sondern wir springen gleich rein. Sag mir, seit wann weißt du eigentlich, dass du witzig bist?
Also bei mir war das, ich glaube, Humor kam bei mir ziemlich
früh in der Kindheit schon, dass ich so gerne Witze gemacht habe zu Hause, um meine Eltern zu entertainen. Wenn die irgendwie Probleme hatten, war ich immer diejenige, die dann dazwischen gegangen ist und versucht hat zu unterhalten. Und das fanden die auch oft witzig. Und eben in Deutschland besonders auf der Hauptschule. Dann habe ich gemerkt, okay, hier musst du Humor haben.
Okay. Und das heißt, du hast... Oder kannst du es ein bisschen erklären, wie hast du das gemerkt oder wie hast du es überhaupt geschafft, dann mit Witz zu reagieren?
Ja, also ich müsst euch vorstellen, ich bin auf einer sehr strengen iranischen Schule gewesen. Also es gibt ja nur Mädchenschulen und es ist alles sehr strikt und sowas wie sich einfach in der Schule unterhalten gegenseitig. Wir sind einfach zur Schule gegangen, haben gelernt und das war alles sehr streng und strikt. Und dann kam ich plötzlich eben auf die Hauptschule und da waren ganz viele verschiedene Menschen dort und das war für mich alles so neu, weil es war gar nicht so streng. Also Mädchen und Jungs waren zusammen in der Schule, es gab eine Raucherecke und ich musste halt direkt durch die ganzen Mutproben gehen, um da irgendwie zu überleben. Ne? Also es war für mich alles andere als behütet. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie muss ich ja hier zurechtkommen. Und dann war das so eine Überlebensstrategie, glaube ich, dass ich so Humor eingeeignet habe, um da nicht unterzugehen.
Mhm. Du bist mit 11, oder?
Genau.
Mit 11 Jahren mit deinem Bruder und deiner Mutter nach Deutschland gekommen?
Mein Papa war vorher da.
Okay, der ist vorher schon.
Genau,
okay.
Ja.
Und dann sitzt du auf einmal in Wiesbaden, glaube ich, in dem Klassenzimmer. Kannst du uns beschreiben, wie war das für dich? Also
ja, also ich habe erstmal ganz viel beobachtet. Ich wollte die Situation irgendwie einordnen können. Ich war ja im Iran auch eine richtige, also Streberin, kann man ja sagen, oder? Ich war eine Streberin, also immer ganz wichtig, Einsen nach Hause zu bringen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, wenn ich hier so weitermache wie vorher, dann könnte es sein, dass es nicht so gut ankommt, weil die Coolen waren auf der Hauptschule eher die so ein bisschen wilder unterwegs waren.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Das heißt, du warst schon, als bevor du nach Deutschland gekommen bist, so ein bisschen Klassenclown oder zumindest lustig, aber du warst trotzdem
mehr zu
ehrgeizig.
Hause der Clown.
Zu Hause.
In der Schule war ich eigentlich sehr fokussiert und war künstlerisch zwar ein bisschen begabt, aber schon sehr fokussiert, aber zu Hause habe ich dann so eher die Witze gerissen. Und auf der Hauptschule dann habe ich eher dann auf dem Schulhof dann die Witze gerissen. So.
Und das war ja auch so, dass du, als du dann in die Schule gekommen bist in Deutschland, dass du ja auch Zielscheibe wurdest, also dass du keine einfache Zeit hattest. Was ist da genau passiert?
Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt habe ich es gar nicht bewusst wahrgenommen. Mhm. Das mit der Zielscheibe, das war eher, also jetzt erst schaue ich drauf und denke, oh Gott, krass, also wie ich das alles dann auch, also wie der, ich finde es ja immer unfassbar, wie der Mensch, also was für Überlebensstrategien man dann irgendwie hat, um das so zu verdrängen. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach nur so getan, also würde gerade gar nichts passieren. Ich so, nee, ich bin fröhlich und es ist alles gut, aber ich wurde definitiv zur Zielscheibe, eben durch meinen Namen, also der Name ist ja Zielscheibe schlechthin, dann habe ich zu Donner habe ich Döner gesagt. Ich habe halt Sprachfehler gehabt, die einfach nicht so typisch waren. Und über die Sprachfehler wurden oft Witze gemacht. Aber irgendwie habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich geärgert werde. Es war so wie, nö, ich bin doch cool. Und dadurch konnte ich gar nicht so in diese, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man nicht alles checkt. Im Nachhinein denke ich, oh Gott, aber ja, ich habe es damals nicht so gecheckt.
Also würdest du sagen, das war wie Intuition, dass du so
total
reagiert hast.
Also mir kommen auch jetzt erst Erinnerungen zum Beispiel. Das war damals noch, wir waren ja auch kurz im Asylantenheim und da gab es wirklich auch körperliche Angriffe, die wusste ich gar nicht mehr. Und irgendwann später, so durch Therapien, kam es dann irgendwie raus, das und das ist ja damals passiert. Und ich so, oh Gott, warum weiß ich das denn alles nicht mehr? Aber der Körper schafft ja die Sachen auch so zu verdrängen, dass du da erstmal auch ganz lange nicht drüber nachdenkst.
Mhm. Gab es denn eine, sozusagen, so eine Art, so eine erste Situation, an die du dich erinnern kannst, wo du gemerkt hast, oh, das funktioniert, jemand verlässt mich und ich reagiere mit Witz?
Ich glaube tatsächlich, diese Namensstory ist glaube ich, so ein Punkt, ne? Weil durch den Namen, wie gesagt, hatte ich sofort die Möglichkeit, irgendwie zu üben, wie gehe ich jetzt damit um? Und
das habe ich einfach nicht so an mich, ich habe einfach mitgelacht quasi und dachte, ey, ist ja echt irgendwie Pech, ne, so zu heißen. Und es war oft bei mir so, ne, meine ganze Arbeit hat irgendwie auch damit begonnen, dass Leute irgendwas vermeintlich ist bei mir komisch fanden und darüber habe ich irgendwie Witze gemacht, aber eher unbewusst. Ich glaube, das ist auch so ein, meine Eltern waren halt auch immer sehr humorvoll. Iraner sind halt auch oft echt sehr witzig. Und ich glaube, das hat so ein bisschen abgefärbt auch.
Das heißt, es gab eigentlich dann nie den Moment, dass du dachtest, oh Mist, irgendwie sollte ich meinen Namen ändern, weil das werde ich nie los.
Schon, doch. Also ne, es war schon schlimm, der Name für mich. Aber so nach außen habe ich es nicht so gezeigt und habe dann so mitgewitzelt. So, sagt man gewitzelt? Ist das richtig?
Ja, ich habe mitgewitzelt einfach. Ich schwätzere ich jetzt schon.
ja, genau.
Wie, wenn du sagst, in deiner Familie hat Humor eine große Rolle gespielt, war das denn als Kind schon, oder beziehungsweise anders gefragt, was fandest du als Kind lustig?
Also für mich ist Lachen immer, oder schon damals, also wenn meine Eltern gelacht haben, wusste ich, oh, es ist alles in Ordnung, weil der Mensch kann nicht lachen und irgendwie ist gleichzeitig irgendwie, also dieses Lachen war für mich okay. Jetzt ist gerade alles schön, jetzt ist alles gut. Und das war so ein Zeichen, Dinge funktionieren, wenn Humor dabei ist. Und gerade in Ländern wie Iran, wo so vieles einfach, die Menschen haben ja kaum Freiheit, die Menschen haben ja kaum Möglichkeiten, sich so richtig in Freiheit auszuleben. Und da spielt auch Humor so eine wichtige Rolle im gesamten Land, weil sonst überlebst du das nicht. Also das, was dort passiert, womit die Menschen kämpfen, da ist einfach Humor überlebenswichtig. Mhm. Und ich glaube, das habe ich einfach auch mitgenommen. Mhm.
Aber gab es irgendwie, ich weiß nicht, eine Fernsehshow? Oder hast du als Kind Comedy geschaut? War das was?
Ja, es gab ein paar Sendungen, so ein paar persische Sendungen. Mir fällt gar kein Name mehr ein. Aber es gab schon Comedy-Sendungen, die ich gerne geschaut habe.
Du hast auch mal gesagt, dass sozusagen deine Vorstellung von Deutschland, bevor ihr gekommen seid, sehr durch Super RTL, glaube ich,
geprägt. I love Super RTL.
Und ist es aufgegangen oder bist du dann angekommen, hast gefunden, ui?
Ja, ich wollte ja. Ich habe immer Super RTL und meine Mutter sagt, ich bin wahrscheinlich der Grund, warum es Deutschland geworden ist, weil ich so oft, ich war süchtig nach Super RTL. Mein Koffer hat wirklich da dran geklebt. Okay. Ich erinnere mich wirklich, wie ich das rauf und runter geschaut habe, ohne ein Wort zu verstehen. Und ich habe immer, bei der Werbung gab es immer diese, wie heißen diese Puppen da, wo man die Haare so frisieren konnte und so. Da konnte man die Haare, das war so eine Werbung für Baby, nee, Babybär waren die Babys.
Babyborn waren die Babys.
Babyborn fand ich auch richtig cool. Und so Barbie, da war so ein Kopf einfach. Vielleicht war das doch
nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist ja wirklich nur so ein Kopf. Dann konnte man auch schminken
und so. Und das habe ich immer gesehen. Und ich so, oh mein Gott, ich will diese Puppen haben. Ne? Und mein Opa ist immer oft auch beruflich so nach Deutschland gereist. Und habe ich ihm gesagt, bitte nimm mir das mal mit. Und er hat es immer vergessen. Und als wir dann in Deutschland ankamen, wollte ich unbedingt diese Puppe haben. Ich habe mich so drauf gefreut. Und ja, das war einer der Gründe, warum ich mich so auf Deutschland gefreut habe. Okay. Ich habe es bis heute nicht bekommen.
Und das müssen wir ändern.
Ja, weil wir wussten nicht, dass es in Kaufhof oben ist. Ne? Wir haben so Läden gesucht, wo es, ja, haben wir nicht gefunden. Ja.
Deine Mama hat eine große Rolle gespielt, auch in eurer Entscheidung, dann nach Deutschland zu gehen oder zu fliehen. Was würdest du sagen, hat sie dir mit auf den Weg gegeben?
Also, sie hat immer so, ich glaube, sie hatte so ein Moment, wo sie wahrgenommen hat, und für mich ist es immer ganz stark, immer zu betonen, wenn ich solche Situationen erzähle, dass ich, also ne, ich habe den größten Respekt für jede Frau, die aus eigener Überzeugung ein Kopftuch trägt, und also das ist überhaupt, es war nur, dass meine Mutter ein Erlebnis hatte, dass ich aus der Schule rausgekommen bin und sofort mein
Kopftuch
ausgezogen, also du musst halt auf der Straße bis 11, glaube ich, konntest du noch mit freien Haaren rumlaufen, und in der Schule eben galt auch wie sonst auch einfach den Kopftuchzwang. Und da hat sie mich gesehen, wie ich es ganz schnell so ausgezogen habe. Und ich war halt immer so ein Kind, ich habe wirklich immer gerne kurze Sachen. Also ich wollte immer Röcke tragen. Es ist so, ich habe es gemocht. Und die hat einen Moment gehabt, dass ich aus der Schule raus und dann den Kopftuch sofort ausgezogen habe. Und dann meinte sie, dass sie einfach für mich gewünscht hat, dass ich als Kind irgendwie das selbst entscheiden kann. Und die konnte das nicht ertragen, dass ich gezwungen werde zu etwas, was ich vielleicht nicht möchte. Mhm. Und das Bild hat sie mir immer wieder so erklärt. Und ihr ging es im Iran super gut. Also ich würde sagen, wir kommen aus privilegierten Verhältnissen in der Heimat. Ich durfte auch auf eine Privatschule gehen. Und also es hat ihr an nichts Finanzielles gefehlt. Und bei ihr war das wirklich für mich, dass ich eben frei aufwachsen kann und mich ausleben kann. Und eben auch diese künstlerische Seite, die ich ja auch immer hatte. Sie hat für mich keine Perspektiven gesehen im Iran.
Wie alt warst du da, als das passiert ist?
Ungefähr? Als ich acht, neun, schätze ich mal. Und da haben wir schon immer wieder, ich so, bitte Deutschland, Babybell und so, ne? Und dann wurde es Deutschland tatsächlich. Mhm. Also, ja.
Du hast mal einen ziemlich, ich finde, sehr, sehr starken Satz gesagt. Und zwar, Comedy beruht auf Tragik und auf Wahrheit.
Den habe ich geklaut, ja.
Das macht nichts. Von wem hast du den geklaut?
Das ist so ein, also ich habe mal so ein Comedy-Buch gelesen und das war das Erste, was drin stand.
Okay. Man muss auch ab und zu mal klauen. Ja, aber auf jeden Fall, was ich spannend finde, ist, dass in dem Satz auch vieles steckt, was ich so an deiner Kunst irgendwie sehe. Also, dass es was ganz Leichtes gibt und es gibt aber auch einen kleinen bitteren Abgang ab und zu. Also du sprichst irgendwie über Fashion-Flüchtlinge und irgendwie mit einer Leichtigkeit und irgendwie sprichst du aber auch eigentlich über die ganzen absurden Kategorien, in die Menschen ständig gesteckt werden. Würdest du sagen, dass Humor oder deine Arbeit so eine Art Superpower für dich ist? Auch ja, diese Sachen, die dich wahrscheinlich auch bedrängen, loszulassen, abzubauen.
Schon tatsächlich ist es ja auch eine Form von Therapie. Also gerade wenn man die eigenen Geschichten erzählt, was mich besonders bewegt immer. Und bei mir, Comedy hat mich irgendwie gefunden. Also ich fand mich selbst nie lustig. So, Ich habe immer gemerkt, dass andere eher über mich lachen und mich witzig finden. Aber dass das mein Beruf sein wird, das hätte ich mir niemals anmaßen können, dass ich Comedian bin und damit mein Lebensunterhalt, also das war so weit weg von mir immer, obwohl es eigentlich immer, ob in der Schule, Lehrer, Ex-Freunde, die mich verlassen haben und gesagt haben, hey, mit dir passt das nicht, aber du bist echt lustig und so, das war irgendwie war Humor schon immer so meine Superpower, unbewusst eher.
Ja.
Und was mich aber immer besonders bewegt ist, wenn andere sich wiedererkennen in meinen Geschichten. Und das habe ich irgendwann gemerkt, weil so richtig viel gibt es mir erst, wenn Leute sagen, boah, ich fühle das, was sie sagt. Oder eben Menschen, die gar keinen Zugang haben zu gewisse Geschichten oder es nicht aus der eigenen Geschichte nachempfinden können, sondern irgendwie Zugang finden und sagen, ach, so geht es eben Menschen mit Migrationsgeschichte. Mhm. Das ist so, was mich persönlich bewegt und motiviert dann auch.
Mhm. Also sowas Verbindendes.
Genau, das ist...
Und für dich selber ist es aber auch eine Form von irgendwie Loslassen oder Entspannung, eben auch bei Themen, wo man eigentlich so...
Genau, ich versuche immer leicht an die Sachen ranzugehen, wobei ich finde, ne, wir leben ja in Zeiten, wo es auch wirklich wichtig ist, Probleme konkret anzusprechen. Und dafür bewundere ich ganz viele Kabarettkolleginnen oder Menschen, die sich einfach auch dafür einsetzen, auch wirklich mit klare Worte. Ich finde, Comedy ist auch oft manchmal drumherum und spricht auch nicht immer... Da muss man schon auch sehr viel zwischen den Zeilen lesen, um gewisse ernstere Themen zu verstehen. Aber ich finde es auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass Menschen auch wirklich wichtige Themen konkret ansprechen. Mhm.
Mhm. Ich glaube, da kommen wir nachher noch zu.
Genau.
Was mich noch sehr interessieren würde, ist, wie dann eigentlich der Schritt passiert ist. Wir haben jetzt so darüber gesprochen, bisschen wie du dich als junges Mädchen schon irgendwie den Humor als Strategie eigentlich entdeckt hast. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du es zu deinem Beruf gemacht hast? Du hast ja angewandte Medien und Media Acting studiert. Und dann warst du beim Radio Frankfurt.
Genau.
Das heißt, du wusstest irgendwie Medien, die Richtung, dass es... Dein
genau, so eher Richtung Moderation, das war so mein Vorhaben. Dann war ich beim Radio und mein Deutsch war aber nicht so gut. Das war irgendwie, ich hatte oft auch so Artikelfehler und also ich war jetzt nicht die beste Moderatorin, sagen wir es mal so. Ja.
Und dann kam der Schritt, dann war es eigentlich wieder das Video, also ein Video, was du, genau. Ein Bewerbungsvideo.
Genau, das war so eine Übergangsphase. Ich habe halt bei einem Radiosender gearbeitet, wo dann, die haben mich erst nach Bad Kreuznach geschickt, um dort quasi Moderation zu lernen. Und dann wollte ich unbedingt wieder nach Frankfurt wechseln. Und da war so eine, also ich habe danach gekündigt, aber der Radiochef hat mich eine Sendung moderieren lassen und hat mich dann gekündigt mit den Worten, du hast einen Straßenslang und Leute mit Straßenslang gehören hier nicht zum Sender.
Hui.
Und dann war ich so hochtraumatisiert. Ich konnte dann erstmal wirklich, ich habe 2 Jahre lang kein Radio mehr hören können, weil der mir das gesagt hat. Das war für mich ganz schlimm. Und habe mich aber dann, ich weiß nicht, ob es direkt danach war oder so. Ich dachte vielleicht vor dem Fernsehen besser, also vor der Kamera besser. Und habe mich dann für Viva beworben. Die haben Moderatoren gesucht. Und das Video, was ich online gestellt habe, da kamen halt Kommentare dazu und es hieß dann, du hast eine große Nase und als Iranerin, warum lässt du sie nicht operieren? Dann eben auch wieder blöde Kommentare über meinen Namen. Und daraufhin habe ich dann ein Video gepostet, wieder
da hast
Comedy.
Du deine Superpower wieder ausgepackt.
Wieder, auch so unbewusst. Ich habe eine Antwort eben auf diese Fragen gegeben. Und hatte das erstmal auf meine Page hochgeladen, auf Facebook, so für Family Friends, damit die ein bisschen lachen können. Und das hat dann eine große Seite repostet und es hat irgendwie 1,6 Millionen Klicks bekommen, wie ich mich darüber lustig mache.
Dass sich andere über dich lustig machen.
Genau, dass ich erzählt habe, ja, was erwartet ihr denn mit meinem Namen? Oder also ich habe gar nicht die Leute angegriffen, sondern habe mich so lustig gerechtfertigt über meinen Namen und die Nase. Und daraufhin kam wirklich ganz viele Nachrichten, Comedy, 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 mach doch Comedy.
Es kam sozusagen von deinem Publikum.
Vom Publikum? Ja. Und ich sag, nee, also zum damaligen Zeitpunkt, also hätte ich mir absolut nicht vorstellen können. Und dann kam eben eine Anfrage dann von meinem damaliges Management tatsächlich auch. Und die meinten, du musst auf die Bühne. Die waren aus Bayern, so richtig, die wüssten, was sie wollen. So, du musst auf die Bühne, Mädle und so, ne? Und ich so, komm, ich probier's mal.
Okay. Was war eigentlich dein, bevor das alles anfing, was hast du dir als Kind gedacht? Was war da dein Traumberuf?
Mein Traumberuf, also ich habe sehr gerne gezeichnet.
Okay.
Und meine Mutter wusste immer, es wird was Künstlerisches sein. Also ich wäre keine Ärztin geworden, wie es im Iran ist. Es natürlich der Job, Ärztin, Chirurgin oder Ingenieurin. Und es gibt auch sehr viele. Und das wusste meine Mutter. Ich war immer kreativ. Ich habe irgendwelche Klamotten designt, dann habe ich gemalt und habe zu Hause Witze erzählt. Und ja, die wusste, es wird künstlerisch.
Das heißt, es war dann keine ganz große Überraschung, als war du gesagt so hast, wirklich. Ich gehe jetzt auf die Bühne.
Ja, okay. Ja. Die waren aber erst so, du musst Geld verdienen, da musst du halt einen reichen Arzt heiraten und so, aber irgendwann ging's dann.
Irgendwann ging's dann, gut. Du hast dann angefangen, selbst deine Comedy auf Social Media zu posten, aber du bist auch auf kleine Bühnen gegangen. Um dich so ein bisschen auszuprobieren. Was sind so deine Erinnerungen an deine ersten Auftritte?
Ja, das Gute, und da hatte ich echt ein Privileg, dass ich wirklich ziemlich gutes Management auch am Anfang hatte, die mich da auch so geführt haben. Die meinten, hey, Comedy auf der Bühne, das ist nicht etwas, dass du jetzt sofort dann irgendwie auf große Bühnen auftreten kannst. Das musst du wirklich ganz klein üben. Und es gibt halt einen riesen Unterschied, einfach mal ein paar Videos auf Social Media zu posten und einfach auf der Bühne live mit einem Mikrofon. Es ist, glaube ich, so eine wirklich, du stehst da echt teilweise, also du bist alleine mit dir und einem Mikrofon und musst performen. Und das war für mich auch wichtig, dass ich erstmal wirklich übe. Und da habe ich so die ersten Sets geschrieben, bin dann auf kleinen Bühnen und habe mich dann wirklich dann Step für Step dann eben dann hochgearbeitet.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie schreibst du? Schreibst du am Schreibtisch oder draußen? Oder
ich hätte so gerne den Dreh raus, wie das funktioniert mit dem Schreiben. Bei mir ist es echt, die besten Ideen, die schießen mir auf einmal in den Kopf und dann spreche ich die irgendwie ein oder so. Ne? Aber ich würde so gerne mich hinsetzen und einfach mal ein Programm runterschreiben und dass es dann funktioniert. Und ich habe natürlich auch Menschen im Team, die mir dann helfen. Ne? Also es gibt auch gewisse Autoren, wo ich dann Ideen erzähle und wir entwickeln das auch zusammen. Wenn es auch für TV-Formate und so sind, das mache ich dann immer nicht ganz, ganz alleine. Ist immer sehr unterschiedlich, die Herangehensweise.
Aber eher so, während du irgendwo bist oder du irgendwas
machst. Ja, so beim Joggen fallen mir gute Themen, beim Duschen und so klassisch irgendwie, ja, so.
Und so auf der Bühne läuft ja auch sicherlich mal was schief.
Ja.
Hast du da eine Erinnerung an eine Situation?
Ja, wo manchmal ist das Publikum lustiger als ich. Der Adolf hat den besten Gag des Abends gebracht. Das war für mich dann auch schon, muss ich auch mal hinnehmen können. Es gibt halt Abende, also vor allem, wenn man neue Gags ausprobiert, das ist für mich das Allerschlimmste, weil ich habe dann, natürlich hat man so ein Gerüst, was man dann spielt, aber diese neue Gags, die man dann auf kleinen Bühnen dann spielt.
Weil du noch nicht weißt, wie die Leute darauf reagieren.
Ja. Und ich bin da super verkopft und bin immer lieber Sachen spielen, die ich kenne, wo ich weiß, da kommt eine Reaktion und da fühle ich mich auch super wohl und habe keine Angst. Da kannst du mich auch echt... egal wann anrufen, ich stehe dann da und davor, also da habe ich keine Angst vor. Aber neue Gags, das ist schwer. Mhm. Und das läuft auch mal schief. Also ich hatte jetzt vor 2 Wochen mal einen Auftritt, wo ich nicht so die Lacher bekommen habe.
Und dann?
Da war natürlich das Publikum schuld. Also ist ja klar. Nein, also dann nehme ich schon die Verantwortung auf. Ich denke, okay, die Gags waren nicht gut genug, muss ich noch dran feilen.
Aber das heißt, was du dann sozusagen, wenn du merkst, ist eine Pointe, aber niemand lacht, machst du dann einfach weiter bis irgendwann?
Ja, man merkt das bei mir, ich bin dann sehr unangenehm und mir so, ja, der kam jetzt nicht an und so, also ich kommentiere das dann auch, aber die Kunst ist da eigentlich weiterzumachen.
Drüber zu gehen,
okay. Ja.
Okay. Und was war bisher so dein schönster Moment in deiner...
Schönster? Ja. Schönster Moment? Ich überlege gerade. Ich glaube... Wow, also der Comedy-Preis war schon sehr schön, das war cool. XXL Comedy, es gibt halt so eine Comedy-Show, das ist so die größte Comedy-Show Europas. Und da durfte ich ein paar Mal auftreten, eben vor 15.000 Leute sind das, glaube ich. Das war dann so die...
Highlight.
Ja, das ist dann ganz besonders.
Das waren so eher Arenensituationen.
Genau.
Und du bist ja auf der Bühne so eine wahnsinnig energische Person und sprudelig und so. Was passiert mit dir, wenn du dann runter bist, wenn es vorbei ist?
Ich habe wirklich so 2 Persönlichkeiten. Ich bin privat auch, ich merke, umso mehr ich auf der Bühne bin, desto ruhiger bin ich privat. Das ist oft irgendwie bei Comedians, dass ich da jetzt nicht die Witzigste bin und ich brauche schon so viel Ruhe. Ich meditiere gerne am Wasser und so. Also irgendwie so Kram, was gar nicht irgendwie zu mir passt. Ja,
komm nach Zürich.
Ja, ist mega. Das war richtig schön. Wir waren auch vorhin noch zusammen am Wasser.
Ja, also das heißt, ja, du hast ein bisschen so 2
gefettelt,
Seiten, hast du gesagt.
Sehr, ja.
Und ist das manchmal auch ein Problem? Also gibt es da wie so Konflikte? Oder
total,
kannst du,
jeden Tag komme ich von der Bühne und ich, das ist halt immer so ein, also man sagt auch, ich habe oft mit anderen Comedians auch gesprochen, es ist halt wie so ein, du hast so ein High und bist so wow und bist total aufgedreht und dann kommst du erstmal so in zu Hause an und alles ist ruhig und dann ist man so, okay, irgendwie fehlt irgendwas. Also das ist dann
der Switch schon, ist nicht so
der
einfach.
Der Switch ist wirklich, das muss man mental auch, finde ich, immer oft aushalten können.
Ja. Ich hoffe, es ist nicht nicht schlimm, wenn ich das verrate, aber Neger hat auch Kamillentee backstage getrunken und hier vorne trinkt sie Cola. Also auch Getränke sprechen ja ein bisschen was über. Ich mache das übrigens auch sehr gerne. Ja, Kräutertee und Kaffee abwechseln.
Das ist echt, das macht keinen Sinn, aber irgendwie wirkt es trotzdem. Das ist gleich das
eine. Ja, also, fürs Gefühl.
Fürs Gefühl einfach.
Beide Persönlichkeiten kriegen was. Ich habe in der Vorbereitung einen ziemlich tollen Podcast gehört, Iran im Herzen.
Ah, ja.
Und da wurde mal thematisiert auch die Frage, wie es eigentlich um Frauen in der migrantischen Comedy steht. Und da war eben das Thema, dass das schon recht männerdominiert ist. Wie empfindest du das oder wie hast du das in Deutschland jetzt erlebt?
Es gibt halt generell in Deutschland das Problem, dass oft Frauen nicht so gebucht werden wie Männer. Also es gibt oft Mixshows, wo dann irgendwie 9 Männer sind und eine Frau dann. Und es gibt auch manche Anfragen, ja, wir brauchen noch eine Frau und vielleicht hättest du ja Zeit. Am besten war es, ich habe mal eine Sendung für einen privaten Sender in Deutschland gedreht
Und es hat auch richtig Spaß gemacht, war ganz toll. Und am Ende kam dann der Regisseur zu mir und meinte, ja gut, dass du mitgemacht hast, weil es gibt ja keine guten Frauen. Und da warst du ja noch irgendwie nach dem Motto so, ich die Halbgute, die dann noch mitmachen durfte, um die Frauenquote abzudecken. Ja, ja. Ja gut, dass du gekommen bist. Und das ist halt leider gar nicht so, es passiert schon öfter, dass es dann heißt, es gibt ja nicht genug Frauen.
Okay, aber es gibt
Frauen eigentlich sind nicht lustig, wie die Männer.
Aha, Frauen sind nicht lustig, ah ja, ja okay. Ja.
Oder so
habe ich mir schon gedacht.
Also da kann man auch oft, wenn langweilig ist, manchmal so bei so Kommentare auf Facebook, also wenn ich da mal manchmal durchgehe und Sachen lese, ich bin ja Frau, Migrationsgeschichte und das ist keine gute Kombi, glaube ich, für Facebook. Ja, da kommen einige Kommentare zusammen. Dann. Mhm.
Aber du würdest du sagen, dass es in was für eine Richtung geht? Hast du das Gefühl, es wird besser? Es gibt mehr Frauen, die auch...
Total.
Ja.
Es gibt immer mehr Frauen, immer mehr New. Ich moderiere auch beim WDR eine Frauenshow für Newcomerinnen. Mhm. Da haben wir auch ganz viele tolle Newcomerinnen, die ich dann präsentieren darf. Und ja, gibt's richtig gute. Also wirklich, es wird immer mehr.
Hat das für dich eine Rolle gespielt, so in deiner Zeit als Teenagerin oder ja doch, warst du ja schon fast Teenager, als ihr nach Deutschland kam, so ja deutsch-iranische Comedy in Deutschland, war das was wie?
Ja, also die erste Woche bei ihr war ich auch vorgestern, hatte ich die große Ehre, auch Opener bei ihr zu spielen, die Enisa Amani, das war die erste Iranerin oder Frau mit Migrationsgeschichte, damals bei Stefan Raab und dieser Auftritt, ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch erinnert, das ist wie eine Bombe eingeschlagen. Ja. Sie ist ja, also das haben ja plötzlich Millionen von Menschen gesehen und ich weiß noch ganz genau, da habe ich diesen Auftritt gesehen und ich habe alles von ihr rauf und runter geschaut und dachte mir, bitte gib mir mehr, weil zum ersten Mal habe ich jemanden gesehen, die eine von uns, die da eben im Fernsehen ist. Und deswegen ist das, was sie macht und dass sie auf der Bühne steht, hat ganz viele Wege geöffnet, auch für Frauen mit Migrationsgeschichte, die sich dann getraut haben, ich glaube, mein Weg hätte nie angefangen, wenn Enisa nicht vorher auf der Bühne wäre. Weil dann hätte ich ja gar kein Vorbild. So. Mhm. Also das ist ja... Ja.
Also eine große Rolle hat es gespielt.
Total.
Okay. Jetzt haben wir gehört, wie du sozusagen auf die Bühne, vom Klassenzimmer auf die Bühne gegangen bist. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über politische Aspekte deiner Arbeit sprechen. Und ich hoffe, es gelingt uns. Es ist ja manchmal nicht so einfach, wenn man über Politik redet, dass wir trotzdem...
Ich muss sagen, als ich gemerkt habe, wie ernst es ist und da habe ich, glaube ich, auch lange versucht zu verdrängen und irgendwie nicht hinzuschauen, auch mich selbst eingenommen. Deswegen habe ich riesen Respekt vor Menschen, die sich tagtäglich für diese Themen einsetzen, weil es ist so wichtig und richtig. Ich habe einen Anruf von meiner Cousine bekommen und sie ist gar nicht politisch. Also sie ist einfach, ne? Also sie beschäftigt sich gar nicht mit politischen Themen. Und dann hat sie mich angerufen und hat gemeint, bitte setz dich endlich ein, weil...
Hat sie zu dir gesagt?
Ja, hat sie gesagt, ich habe Angst. Mhm. Ich so, wie meinst du das? Die so, ja, die AfD, also wenn die an die Macht kommen, dann habe ich Angst um meine Familie. Also ich habe wirklich eine Angst bei ihr gespürt und dachte, wow, also was da im Alltag los ist und mit welche Ängste die Menschen spielen. Auch sie hat von ihrer Schwester dann mitbekommen, dass es auf der Arbeit ganz normal ist zu sagen, ja, dann wähle ich halt die AfD, es geht ja nicht um dich, du bist ja die gute Ausländerin. Es geht also immer so Sätze, die man dann im Alltag hört. Und hatte auch einmal, weil ich bei einem Interview, wo auch wieder einer zu mir kam und meinte, gerade deine Comedy ist auch so wichtig, um eben zu verbinden, weil er auch Angst hat um seine Familie. Wirklich viele Menschen mit Migrationsgeschichte haben Angst, die nächsten Jahre ihre Eltern zu verlieren oder Menschen, die sie lieben. Mhm. Und gerade jetzt in solchen Zeitpunkten ist es natürlich auch wichtig zu verbinden mit der Comedy. Mhm. Mhm.
Das heißt, du würdest sagen, du hast jetzt gesagt, so, es gibt so Sätze, die auf einmal fallen. Also was sind so die Sachen, über die ihr vielleicht redet in Familien, Freunden und so weiter, wenn ihr jetzt über Politik redet oder über die Frage, was sich gerade verändert überhaupt?
Natürlich macht man sich Gedanken. Ne? Die meisten denken, ja, wird das meine Familie treffen? Wird das die nächsten Menschen um mich herum treffen? Dann auch, wie es sich entwickelt, ne? Also es gibt, glaube ich, so zwei Lager, die einen sagen, ach, so schlimm wird es doch gar nicht. Man weiß ja gar nicht, wie es sein wird. Aber wenn man ja gewisse Gespräche, die ja, also heimliche Treffen von der AfD irgendwie mitbekommt, was die alles
vorhaben und ich empfinde es schon als sehr gefährlich.
Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du auch online Ablehnung bis Hass als Frau mit Migrationsgeschichte und auf der Bühne und sehr stark öffentlichkeitswirksam abbekommst. Hast du das Gefühl, also ist das irgendwie mehr geworden in letzter Zeit oder?
Ja, also ich versuche halt oft nicht hinzuschauen. Also ich gucke Kommentare, seitdem ich Comedy mache, immer sehr, sehr gezielt, weil es nicht gut ist für die mentale Gesundheit. Und irgendwie hat man automatisch so ein Filtersystem dann auch. Manche Kommentare überlese ich dann auch wieder. Ich habe irgendwie so ein Überlebensschrei. Ich gucke
das doch
mir dann irgendwie nicht an. Aber es gibt so Momente, wenn man so einen schlechten Tag hat.
Dann haut's rein.
Dann willst du dir die Kommentare genau dann durchlesen. Und dann ist alles dabei. Und dann schläfst du nicht so gut ein danach. Aber bei mir geht's noch, weil ich mich ja jetzt nicht so politisch einsetzen. Also ich mache mal in meiner Comedy, spreche ich mal, wie wichtig Vielfalt ist. Ich bin aber jetzt nicht wie andere Comedians, die sich tagtäglich für solche Themen einsetzen. Da gibt's ja Morddrohungen, extrem beängstigende. Mhm. Also ich glaube, wenn man da sehr drin ist, kann das sehr, sehr heftig zugehen, dass man wirklich im Alltag Angst davor hat, auf die Straße zu gehen, so weil eben man Drohungen kriegt im Alltag, was dann gar nicht so lustig ist.
Was hat es denn bei dir eigentlich ausgelöst, als deine Cousine dich angerufen hat und gesagt hat, hey?
Ja, also natürlich auch eine gewisse Angst. Ich habe ja auch viele politische, also es gibt Demonstrationen auch in Köln. Also eine nennt sich Arschu, das ist eine Riesenorganisation gegen Rassismus. Oder in Frankfurt eine Demo moderiert. Und da will ich auch miterleben, was los ist und spüre da diese Angst und Wut und Trauer und finde es extrem traurig und schade und irgendwie auch kann ich es immer noch nicht glauben, dass AfD einfach die zweitstärkste Partei in Deutschland ist, weil es jetzt so schnell ging und das war immer so etwas, was man so vor sich hergeschoben hat und dachte, ah ja, wird doch nicht so weit kommen.
Mhm.
Ne?
Mhm. Ich habe noch einen Satz mitgebracht, den ich spannend fand. Und zwar ist der aus dem Film Freiheit im Herzen. Mhm. Da gibt's nämlich ein Zitat, wo es auch um iranischen Humor geht. Und zwar, unter jedem Witz lag eine Traurigkeit. Eine Traurigkeit, die ich mir lange nicht erklären konnte. Da habe ich mich gefragt, glaubst du, dass es auch eine große Melancholie gibt im iranischen Humor?
Total. Also da steckt so viel Schmerz dahinter. Und gerade, ich glaube, auch so Länder, die sehr viel Leid erleben, haben auch sehr, sehr viel Humor. Weil, wie gesagt, anders überlebt man es nicht. Ne? Also ich weiß noch, wenn meine Mutter irgendwie zu Hause Politik geschaut hat, dann haben die sich halt übers Regime oft einfach nur noch witzig gemacht, weil es ja auch so absurd teilweise ist, was da los ist. Das ist so dem menschlichen Verstand einfach nicht mehr. Das kannst du teilweise dann auch nicht.
Kann man gar nicht mehr analytisch irgendwie.
Kann man nicht mehr verstehen, was die sagen, was sie von sich geben. Und viele in der Heimat gehen damit Humor um. Und das hat natürlich meinen größten Respekt. Also wie diese Menschen sich das Leben irgendwie trotzdem schaffen, schön zu gestalten. Und was sie sich teilweise trotzdem aufbauen in einer Welt, die eben nicht frei ist, das ist nicht selbstverständlich.
Mhm.
So.
Mhm. Und wer würdest du sagen, ja, du hast jetzt eigentlich schon gesagt, du spielst eigentlich nie vor rein, also nur Deutschen oder nur Iranern, aber hast du trotzdem ein Gefühl dafür, in welcher Kultur wird mehr gelacht?
Ich glaube schon Iran tatsächlich, so im Alltag schon mehr. Ich würde aber nicht sagen, dass Deutsche humorlos, also so weit würde ich nicht gehen, das kann ich so irgendwie nicht unterschreiben, dass Deutsche gar keinen Humor haben, aber eben anders. Ne? Und ich finde so, das ist so, die Deutschen sind am Anfang ein bisschen reservierter. Ach, da habe ich einen Gag gar nicht erzählt, wo ich dann eben auf der Bühne auch mit Begrüßungen zum Beispiel, dass Iraner so, wir begrüßen uns zum Beispiel sehr, sehr lange, ne, so. Und ich war in Deutschland dann auch schockiert, wie kurz die deutsche Begrüßung ist, ne, einfach so, hallo. Und das war dann erstmal so irritierend und dann dachte ich, oh, vielleicht mögen die mich nicht, aber die Deutschen sind erstmal halt reservierter. Und irgendwann, wenn du so durch diese zweite Tür kommst, dann sind die natürlich auch super warmherzig und da, also das ist halt einfach anders.
Mhm. Glaubst du, das ist jetzt schon, merke ich gerade, eine sehr rhetorische Frage, aber glaubst du, dass wir in einer besseren Welt leben würden, wenn wir mehr lachen würden?
Auf jeden Fall. Was meint ihr? Ja, schon, lachen schon sehr wichtig.
Sehr, sehr wichtig.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Vielen Dank für deine Offenheit und auch, dass du uns so mitgenommen hast in deine Welt. Und jetzt würde ich gerne Ihnen und euch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.
Ich habe schon vorhin gesagt, vielleicht wäre es ein bisschen peinlich, wenn keiner Fragen stellt.
Oder ach, dann, so. Dann fällt uns schon noch was.
Ja, okay.
Ja. Ah, da vorne.
Oh, der Adolf.
Ah, wir haben...
Wer auch sonst?
Ja, Adolf meldet sich. Nee, ganz vielen Dank. Eine Frage, die mich beschäftigt und dann noch eine zweite. Die erste, Sie sind nicht mit Frau Amiri vom Weltspiegel verwandt.
Frau Nathalie Amiri?
Vom Weltspiegel.
Boah, das ist einer der weltbesten Journalistinnen. Ja. Und ich würde allein nur deshalb lügen und sagen, ist meine Schwester.
Das ist schon mal gut.
Aber leider nicht. Aber es ist eine großartige Frau. Also wirklich, ja. Leider sind wir nicht verwandt.
Und die zweite Frage, also in meinen Augen, es ist ja eigentlich, keinen Humor zu haben, ist ja fast Voraussetzung, Politiker zu werden. Und das ist, das meine ich jetzt ganz ernst, weil, also wenn ich mich jetzt an Angela Merkel oder Helmut Kohl erinnere oder Trump oder Putin oder Leute, die was zu sagen haben, die haben mit alle recht wenig Humor.
Aber wobei der auch Trump ja extrem lustig ist, unbewusst, ne?
Das ist ja, aber es ist seine Lust, ja, aber Humor, der auch ehrlich gemeint ist.
Ja.
Und der Humor und das Lächeln, das ehrlich gemeinte. Und das ist ja das, was Sie rüberbringen. Das ist die ehrliche Humor und das ehrliche Lächeln. Und das haben diese Menschen in der Politik, auch im Iran, haben das eben nicht. Und wenn sie mal lächeln, dann ist was Schlimmes passiert. Mhm. Und deswegen ist es so schwierig für Leute, die wahren Humor propagieren, das in diese Köpfe reinzubringen. Und das ist, glaube ich, die schwierige Verbindung zwischen Politik und Humor.
Ja.
Denn die Menschen, viele, also ich kenne wenig Politiker, die einen ehrlichen Humor haben.
Ja,
das stimmt. Und ein ehrliches Lachen.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, der Challenge, den Humor und das offene Herz darüber zu bringen.
Ne? Total.
Und das, ich meine, bringt man einen Muller zum Lachen, oder?
Ja. Das ist ja wirklich schwer, ja, tatsächlich. Wo ist die Frage?
Wie Sie das machen werden?
Ich bestätige die Frage.
Wie Sie das machen werden?
Ja,
das machen werden?
Also ist eine Einladung für Neger in die Politik zu gehen.
Ja, nee, das wird, glaube ich, nicht gut enden. Tatsächlich, glaube ich, das ist der wahre Grund auch, dass oft auch jetzt von Comedians verlangt wird, auch politisch zu werden. Also es gibt viele Menschen, die sagen, ja, äußere dich doch zu den Themen. Mhm. Und also oft werden Comedians tatsächlich, weil diese Kunstform, glaube ich, irgendwie Menschen wirklich extrem erreicht auf einer Ebene, dass viele auch wirklich das auch von Comedians mittlerweile erwarten, auch eben Politik zu machen.
Vielleicht, weil sie mittlerweile glauben, dass man mit Humor bessere Politik machen kann oder mit Comedy bessere Politik machen kann.
Ja. Das kann sein, aber sehr schöne Beobachtung, ja.
Ich heiße Bruno und eine Bemerkung zur ersten Frage. Es gibt ja einen Präsidenten in Europa, der Komiker war und der heißt Zelensky. Mhm. Und genau, ist es möglich, dass einem, wenn man diese Art von Verantwortung hat, einfach die Lust auf Comedy vergeht?
Ja, ich glaube, mir ist die Lust schon vergangen auf Comedy, ne? Bei so einer, also mir jetzt die Lust vergeht oder Zelensky?
Politikern.
Dem Komiker, wenn er Politik Verantwortung trägt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe jetzt ein Video von Zelensky, die ja durch die Welt ging mit Donald Trump, als er da saß und diese Konversation. Das war ja absolut Tragik. Also es gab ja ganz viele Parodien auch davon eben auf im internationalen Fernsehen. Aber dass dieser Mann nicht viel zu lachen hat, das sieht man ihm ja ganz klar an. Und diese Trauer und diese Last, also ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, verstehen zu können, wie es sich anfühlt, weil ich glaube, so viele Menschen im eigenen Land zu verlieren, das muss, also ich kann es mir gerade, ich will mir gar nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, wie es sich für ihn anfühlen muss. Aber ja,
Da wird bestimmt die Comedy definitiv vergehen.
Ich bin Noelle.
Hallo Noelle.
Hallo. Ich fand es mega spannend, dass du auch so erzählt hast, wie du arbeitest. Und ich habe mich jetzt gefragt, also du hast ja so erzählt, du schreibst was und dann testest du. Sonst, ich habe es jetzt so als so ein Üben gelesen. Ich habe mich gefragt, liest du auch Theorie über Humor oder also ob das noch einfach, ob du sagen würdest, oder das ist jetzt so Übungssache, so ein Austesten.
Ja.
Vielleicht auch so ein Reagieren auf den Ort.
Ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn ich es mache. Also ich habe am Anfang so viele Stand-Up-Bücher gelesen. Ich bin halt aber so ein Mensch, sobald ich zu viel darüber nachdenke, also sobald ich zu intellektuell an die Sache rangehe und es irgendwie verstehe, dann klappt das bei mir nicht mehr so gut. Und ich habe gemerkt, ich funktioniere spontan irgendwie, also intuitiv immer am besten. Und die besten Ideen bei mir sind irgendwie, wenn es nicht handwerklich aufgebaut ist. Es gibt aber tatsächlich viele sehr, 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 sehr gute Comedians, die da wirklich ein Handwerk haben und zigtausende Bücher gelesen haben und wissen, so baut man einen Gag auf und da arbeitet jeder anders. Und ja, gibt's schon, dass man auch Bücher liest, um das
vielleicht zu etablieren. Das ist aber auch gerade das Tolle an Humor, dass es eben dieses intellektuelle oder analytische Denken mal so ein bisschen austrickst und einfach ins Herz geht.
Genau.
Und ja, so ein Grenzzustand ist der, ja, wo dieses ganze schwere Denken, was sonst oft an ist, halt ein bisschen hinters Licht geführt wird vielleicht
genau,
auch. Oder
genau.
Sich mal entspannt oder so, ja.
Ja, genau so ist es. Und bei mir war das halt oft so, dass ich die Sachen, die ja humoristisch sehr schnell sehr gut Anklang gefunden haben. Ich habe dann immer versucht zu erklären, was habe ich denn jetzt gemacht, was die Leute gut fanden. Mhm. Dabei ist, glaube ich, das Authentische bei mir am wichtigsten, dass ich da nicht zu sehr ins Handwerk gehe.
Hallo.
Hallo.
Also ich heiße Paula und ich komme auch aus einem Land, wo man viel zu trauen hat. Mexiko.
Oh.
Und wir sind auch bekannt, weil wir ein großes Humor haben. Mhm. Darum hat es mich sehr betroffen, als du gesagt hast, es ist eine Überlebensstrategie, das Lachen. Wie berechtfertigst du dein Recht zum Lachen, um Witze zu machen? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind missverstanden. Die Leute verstehen nicht, warum wir lachen oder Witze machen, wenn sie denken, es gibt nur Schlechtes da. Es ist nichts zum Lachen. Manchmal kann ich nicht Witze machen mit meinen eigenen Kindern, weil ich merke, dass die Menschen sehr sensibel geworden sind. Es ist eine sehr schwierige Zeit, um lustig zu sein. Hm. Wie verteidigst du diesen Recht zum Lachen für dich selber im Privatleben?
Sehr schöne Frage. Sehr, sehr schöne Frage. Ja, ich glaube, dass man immer bei Humor merkt man ziemlich schnell, ob man sich irgendwie überheblich über Situationen lustig mache. Ich glaube, der Mensch spürt, dass das Publikum spürt, eigentlich immer wieder Witz gemeint ist. Ne? Also natürlich, wenn man jetzt immer Fehler suchen möchte und sagt, oh, die lacht aber über sehr Themen, worüber sie nicht erzählen kann. Aber wenn es Menschen gibt, die nicht betroffen sind und darüber Witze machen und das irgendwie von oben herab, dann spürt das Publikum und man findet es dann auch blöd in dem Moment. Aber wenn man merkt oder wenn du Witze machst und man das ganz genau spürt, dass es ja aus der Tiefe kommt und du trägst ja diesen Schmerz auch in dir und da kann es ja gar nicht sein, dass du etwas nur machst, um andere dadurch zu verletzen. Ich glaube, das spürt der Mensch, weil wir sind sehr auch intuitive Wesen und fühlen das auch. Und ich glaube, es kommt immer drauf an, mit welcher Intention man die Witze macht. Wenn ich mich jetzt dahin stelle und mich bewusst über Gruppen lustig mache, denen es schlecht geht, dann merkt man das und das ist dann auch nicht sympathisch und nicht schön. Aber wenn ich als selbst betroffene Person authentisch auf die Bühne gehe und zeige, es ist mein Schmerz, den teile ich mit ganz vielen anderen 100.000 Millionen Menschen, die dasselbe fühlen, dann ist es sogar eher manchmal erleichternd für das Publikum zu sehen, ich bin nicht alleine. Das ist genau auch so oft bei Frauenthemen, die ich dann erzähle, das ist wie so eine Last, die dann abfällt und sagt, oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich diese Gedanken nicht nur ich im Kopf und ich bin nicht die Einzige. Und ich finde, es kann eine sehr erleichternde Wirkung haben. Deswegen finde ich, sind wir Frauen oft sehr im Alltag, oft sehr lustig untereinander auch und machen sehr, sehr viele Witze, weil wir uns erleichtern wollen auch von dem Schmerz.
Meinst du, dass es was auch damit zu tun haben könnte, dass es dazu kommt, dass Menschen Humor missverstehen oder das Gefühl haben, es wird über irgendwas einen Witz gemacht, das überhaupt nicht lustig ist oder nicht angebracht wäre, dass es was damit zu tun hat, ob man dich zum Beispiel als Comedian jetzt live sieht oder über Social Media zum Beispiel, weil da ist ja nochmal eine ganz andere Interaktion, auch mit dem Publikum.
Ja. Und live ist immer nochmal anders, also ganz live spürt man das ganz anders, als wenn man nur ein Video sieht und Ausschnitte. Und man hat natürlich im Netz, ist das Video, was gepostet wird in der heutigen Zeit für Millionen Menschen zugänglich, ne? Und das hat so eine enorme Reichweite, dass du gar nicht allen gerecht werden kannst. Also von so vielen Menschen wird es bestimmt Tausende geben, die es einfach überhaupt nicht gut finden, weil Humor auch natürlich Geschmackssache Sache auch ist. Und nicht jeder muss das, was ich mache, lustig finden oder auch verstehen in der Tiefe. Ich glaube, das kann man gar nicht von jedem erwarten. Ich glaube, davon muss man sich auch so ein bisschen frei machen. Mhm. Dass es jedem gefallen muss. Oder dass es jeder verstehen muss, den Schmerz. Ja, die eigene Intention ist, glaube ich, wichtig. Und dass ich auf die Bühne gehe und weiß, okay, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, aus welcher Intention ich das mache, dann kann es eigentlich nicht schief gehen. Hoffentlich. So, noch eine Frage.
Hallo, ich bin die Chala.
Hallo,
ich wollte fragen, ob du das Gefühl hast, dass bei deiner Integration du privilegiert wurdest.
Wie meinst du das?
Also du hast ja immer gesagt, es gibt ja wie zwei Seiten von der Integration. Einerseits das Geben und das Annehmen. Mhm. Ob du da irgendwie gegenüber anderen Migranten privilegiert wurdest? Wurdest du besser entgegengenommen? Wurde dir geholfen? Weil es gibt ja wirklich, also in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in der EU, überall auch Ghettoisierung. Dass die Leute eben den Anschluss nicht finden. Und ich frage mich halt manchmal schon, wieso
andere den Anschluss finden.
Oder eben nicht.
Ja, also es kann sein, dass ich, also vom Äußeren würde man jetzt direkt mir nicht ansehen, ob ich jetzt aus dem Iran komme oder vielleicht, keine Ahnung, ich habe helle Augen, ich könnte auch eine Italienerin sein. Oder also ich glaube, es gibt definitiv andere, die viel mehr Ausgrenzung erleben. Und das ist ein Thema, was sehr wichtig ist anzusprechen. Es gibt viele, viele unterdrückte Gruppen, die da tatsächlich, doch ich würde schon sagen, dass es für mich jetzt ein bisschen einfacher war, mich anzupassen als andere aus unterdrückten Ländern. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich da gewisse Privilegien hatte. Und ja, doch, kann schon sein. Und das ist auch wichtig, immer zu benennen, ne? Ich würde allerdings auch sagen, dass bei mir der irgendwie habe ich bei mir innerlich, ich hatte so ein, ich wollte immer überleben und deswegen war es für mich super, super wichtig, irgendwie den Anschluss zu finden. Ich glaube, es ist auch Typsache, wie man da auf die Menschen zugeht und für mich war das irgendwie wichtig, ich muss hier überleben, es gibt für mich keine andere Wahl. Und ich verstehe aber jeden anderen, der sagt, für mich war es nicht so einfach und ja, eben auch Thema Mobbing, ne? Also, wenn ich da sitze und sage, ja, ich habe mit Humor reagiert. Es gibt vielleicht welche, die auch mit Humor reagiert haben und da war das nicht so einfach. Also, es heißt ja nicht, dass es bei jedem dann genauso funktioniert wie bei mir. Und diese Themen sollte man auch ernst anschauen und beobachten, ja.
Ich glaube, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Du hast es ja vorhin bei deiner Stand-up Show auch kurz erwähnt, wir beide sind jetzt über 30.
Yes.
Wie ist das eigentlich für dich? Hat sich dein Humor verändert?
Ich überlege gerade, ob sich mein Humor mit 30 verändert hat.
Also nicht mit 30, mit dem Alter, mit dem Älteren.
Mit der Weisheit.
Genau. Mit der Weisheit, genau.
Warum lacht ihr? Weise. Ich würde sagen, ich glaube, ich war früher lustiger.
Nein.
Ja doch, ich war so irgendwie schon lustiger. Und wenn man es so beruflich macht, finde ich, weil ich verdiene damit irgendwie mein, irgendwie ist es so mein Job geworden, lustig zu sein. Und dann merke ich, dass ich so privat so eine komische erste Seite habe und so.
Ja.
Ja, irgendwie ist das ja schon berufsbedingt auch.
Kamillentee und Coca-Cola.
Ja, Coca-Cola, genau. Und,
wie ist es bei mir? Also ich glaube, ich war jetzt nie so eine Rampensau wie du, ja. Auch nicht als Kind. Aber ja, also klar, irgendwie dieses intuitive, spielerische, da muss man irgendwie, man sollte vielleicht nicht dran arbeiten, aber ja. Man muss gucken, dass es nicht verloren geht, ja. Oder?
Wie ist es, darf ich mal das Publikum fragen, wer hat mehr Humor im Alter? Dann klatschen, wer meint, Humor macht
wow, sehr gut.
Mehr.
Der Herr so, nein, bei mir geht gar nichts mehr. Also.
Ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich will dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, liebe Neger, für deine Energie und deine Show und alles, was du uns erzählt hast. Und auch ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören und Mitmachen. Und ja, passen Sie auf, dass Sie Ihren Humor weiter behalten. Trotz allem, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.